Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Nach der Tragödie vom Frankfurter Bahnhof. Täterherkunft nennen oder nicht?
Stern schafft als erstes Leitmedium die 50-Frauen-Chefquote von ProQuote.
Und das steckt hinter ProQuote, was die Themenauswahl in den Medien mit Männern und Frauen zu tun hat.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath. Passend zum großen Finale von The Masked Singer, das in wenigen Minuten bei ProSieben startet, befasst sich der TV-Experte mit der Frage, was die skurrile Musikrateshow eigentlich so erfolgreich macht. Dazu schreibt Lückerath, Zitat, The Masked Singer beweist gerade nicht als einziges, aber erfolgreichstes Format, das lineare TV-Lagerfeuer ist nicht tot. Serienfans kennen das Dilemma des sonst so komfortablen Binge-Watching-Zeitalters. Wenn jeder individuell konsumiert, kann man sich kaum noch über konkrete Folgen, Figuren und Storylines unterhalten. Diese Lücke eines gemeinschaftlichen Fernseherlebnisses, die sich durchs Binge-Watching von Serien aufgetan hat, füllten in den vergangenen Jahren schon erfolgreich Reality und insbesondere Dating-Shows, die nicht ohne Grund ihren zweiten Frühling erlebten. Und wer dort am nächsten Tag mitreden können will, muss es live gesehen haben. Das funktioniert nicht on demand. Diese Dynamik hat The Masked Singer durch das Ratespiel und die Demaskierung noch einmal gesteigert.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Eins vielleicht mal direkt vorab gesagt, also wer von euch selbst auch von diesem The Masked Singer-Virus befallen ist, aber gar keine Ahnung hat, warum er das eigentlich immer gucken muss, der sollte sich Thomas Lückeraths aktuelle Analyse auf jeden Fall gönnen. Ihr werdet danach besser verstehen, warum ihr einfach nicht anders könnt, als immer wieder einzuschalten. Sehr empfehlenswerte Lektüre, finde ich, die nicht nur diesen aktuellen ProSieben-Erfolg seziert, sondern gleichzeitig auch eine dezidierte Zustandsbeschreibung eigentlich der gesamten TV-Branche liefert. Trotzdem, ich bin mir nicht sicher, ob ich Thomas' Einschätzung in Gänze teile. Ist jetzt The Masked Singer tatsächlich mehr als ein punktueller Erfolg? Ist es wirklich ein Hoffnungsschimmer für die ganze Branche, wie er ja meint? Weil der zeigen würde, dass der Knoten in der Strategieabteilung der vielen deutschen Fernsehsender nun endlich geplatzt ist. Ja, also ich weiß es nicht, ob das die Antwort ist auf die Herausforderung des Streaming-Booms. Ich bin da weniger optimistisch und werde auch das Gefühl nicht los, dass auch bei Thomas Lückerath auch so ein klein bisschen der Wunschdenken mitschwingt. Aber ich finde das erstens durchaus legitim und zweitens komme ich auf meinen Lektüre-Tipp vom Anfang zurück. Am besten, ihr macht euch selbst ein Bild.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das selbstkritische Medienmagazin.
In dieser Woche bestimmt ein sehr tragisches Ereignis die Nachrichtensendungen, Tageszeitungen und Newsportale, verbunden mit einer ethischen Debatte über Berichterstattung, die immer mal wieder auftaucht. In dieser Woche aber in einer ganz anderen Intensität. Und damit wollen wir uns gleich zu Beginn von dieser Ausgabe unseres Medienmagazins beschäftigen.
Wir reisen nämlich jetzt zurück noch einmal an den Montagabend und ja, schalten noch einmal die Nachrichten ein. Hier die Tagesthemen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es gibt Verbrechen, die uns so erschüttern, dass sie uns fast die Sprache verschlagen, weil die Tat ihre Opfer praktisch aus dem Nichts trifft. Heute Morgen gegen 10 Uhr stieß ein Mann auf dem Frankfurter Hauptbahnhof eine Mutter und ihren 8-jährigen Sohn ins Gleisbett vor einem einfahrenden ICE. Die Frau überlebte, der Junge wurde von dem Zug überrollt und starb. Der mutmaßliche Täter ist ein 40-Jähriger aus Eritrea. Mehr weiß man zur Stunde weder über ihn noch über sein Motiv. Innerhalb weniger Tage wurde erneut ein Mensch heimtückisch in den Tod gestoßen. Und so steht die Öffentlichkeit fassungslos vor Taten, die nicht zu begreifen sind.
Ja, ohne Frage, die Attacke vom Frankfurter Bahnhof, die hat uns schockiert und glaube alle tatsächlich auch fassungslos gemacht.
Und in den Medien gibt es die Frage, die Herkunft des Täters nennen oder sie nicht nennen.
Grundsätzlich sind Medien ja vorsichtig bei der Nennung und der Pressekodex, der regelt das. Es geht da ja um Minderheitenschutz und auch den Schutz vor Diskriminierung von Menschen und auch von ganzen Ländern. Vor 2 Jahren, da gab es aber im Detail eine Änderung. Bis dahin galt nämlich, die Herkunft des Täters wird genannt, wenn es einen begründeten Sachbezug zur Tat gibt. Seit 2017 gilt aber, die Herkunft kann dann genannt werden, wenn es ein begründetes öffentliches Interesse gibt.
Tja, aber wann ist ein Interesse tatsächlich ein begründetes öffentliches Interesse? Oder auch anders gefragt, woher kommt das öffentliche Interesse? Und vielleicht auch, wodurch lässt es sich treiben? Ist es vielleicht der Mob in sozialen Netzwerken, der gleich losbrüllt und solche schrecklichen Taten für seine eigenen und auch oft fremdenfeindlichen Zwecke missbraucht?
Ja, oder lassen sich die Medien eben von denen treiben, die eben den Medien Vertuschung vorwerfen, weil die Herkunft nicht genannt wird? Und Lücken- oder Lügenpresse wollen sich ja auch Medien natürlich nicht bezeichnen lassen. Ihr seht, also das ist ein komplexes Feld. Und rund um die Attacke vom Frankfurter Hauptbahnhof, da können wir wieder diese Mechanismen beobachten. Daniel, lass uns doch mal jetzt auf einige Reaktionen schauen.
Ja, also richtig ins Auge gesprungen ist da ein Kommentar von Ines Pohl. Sie ist ja die Chefredakteurin der Deutschen Welle. Und sie hat genau diese Frage kommentiert. Und in ihrem Text schreibt sie, unabhängige Journalisten haben den Auftrag zu berichten, was ist. Das klingt eindeutiger, als es ist. Denn die Informationen, die die Medien verbreiten oder eben auch nicht verbreiten, prägen immer auch die gesellschaftliche Debatte. Und in ihrem Text oder in ihrer Ausführung, da stellt sie sich auch genau die Frage, also welche Rolle spielt die Tatsache, dass der mutmaßliche Täter aus Eritrea kommt, und soll die Deutsche Welle auch darüber berichten? Und in ihrer Diskussion geht sie auch auf die oft formulierte Angst ein, die es gibt, seitdem 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Das beschreibt sie so: Es gibt Deutsche, die tief verunsichert sind, Angst haben und jeden Übergriff, jedes Verbrechen, jede Gesetzesüberschreitung eines Flüchtlings als Beleg dafür nehmen, dass das eigene Land in seinen Grundfesten durch diese Fremden bedroht ist. Und am Ende kommt sie zu dem Schluss: Der Tod des 8-jährigen Jungen wird die Debatte in Deutschland verschärfen. Manche Medien werden Rassismen befeuern, weil es Aufmerksamkeit bringt und Umsatz. Das ist verwerflich und hat nichts mit dem öffentlichen Interesse zu tun, das der Pressekodex meint. Und dennoch gibt es diese Debatte, die man nur einordnen kann, wenn man weiß, dass die Täter aus Eritrea kommt oder dass der Täter aus Eritrea kommt und damit auch seine Herkunft zu jener ganzen Wahrheit gehört, der wir verpflichtet sind.
Ja, schauen wir tatsächlich nochmal auf den freien Nachrichtenjournalisten Udo Stiel, den er auch ab und zu hier bei uns in den Nachrichten hört. Der twitterte in dieser Woche nämlich folgendes, Zitat: Als vor 2 Jahren der Punkt 12.1 des Pressekodex geändert wurde, da hatte ich große Zweifel. In der Berichterstattung über den gewaltsamen Tod eines Kindes im Hauptbahnhof Frankfurt bestätigt sich, was zu befürchten war. Ja, und er verlinkte dann einen 2 Jahre alten Blogtext von sich selbst, als er sich eben mit der Pressekodexänderung vor 2 Jahren auseinandergesetzt hat. Und er kommentiert das dann wie folgt: Die Änderung folgt auf die Vorwürfe von Lügenpresserufern. Die Presse verschweige bewusst solche Einzelheiten. Beim Presserat ist diesen in Anführungszeichen besorgten Bürger nun gelungen, was nicht nötig gewesen wäre. Die Richtlinie 12.1 ist in ihrer neuen Form unkonkreter und öffnet damit genau jenen Provokateuren neue Möglichkeiten, die Presseberichterstattung ohnehin gezielt diskreditieren wollen.
Yannick Wilk hat für Cicero auch das Thema kommentiert und er sagt, wenn man die Herkunft nicht nennt, da spielt man Rechtsextremen sogar in die Hände. Ich lese mal seinen Gedankengang hier vor. Der Grund, die Herkunft des Täters ist im Falle des tragischen Todes am Frankfurter Hauptbahnhof ohnehin bekannt. Die Polizei bestätigte rasch, dass der Täter aus Eritrea stamme. Und auch schon bei anderen Fällen hat die Wahrheit einen Teufel getan, sich hinter dem Berg zu halten. Sie kommt immer ans Licht. Und wenn sie nicht von der liberalen Presse lanciert wird, dann eben von den rechten Pendants in Blogs auf YouTube und in den vielen anderen neuen Öffentlichkeiten. Wenn die etablierten Medien die Herkunft trotzdem verschweigen, werden sie weiter an Vertrauen einbüßen. Und die Rechtsaußen dieses Landes dürfen sich freuen, sie werden ein solches Vorgehen dankbar in ihr wohlkonstruiertes Narrativ einer bevormundenden Lügenpresse aufnehmen und weiter Zulauf bekommen. Deshalb sollten wir uns in der Debatte um das Nennen oder Nicht-Nennen auch ehrlicher machen. Wer nicht nennt, der verschweigt. Und Verschweigen darf nie Aufgabe von Journalisten sein. Soweit ein Kommentar beim Cicero.
Ja, dann schauen wir doch auch nochmal ins eigene Haus. Interessant ist nämlich auch, was Marco Bertolaso, der Nachrichtenchef der Kollegen vom Deutschlandfunk, zu dem Thema sagte. Zitiere ich auch mal. Und zwar sagt er: In unseren Nachrichten berichten wir selten über einzelne Fälle von Kriminalität. Das ist angemessen für ein bundesweites Medium von der Art des Deutschlandfunks. Gestern haben wir aber rasch entschieden, dass Frankfurt in die Nachrichten kommt. Wir fanden, dass dieses Ereignis an einem der größten Bahnhöfe im Land mit Folgen für den Zugverkehr von gesamtgesellschaftlichem Interesse sei. Allerdings haben wir die Nationalität des festgenommenen Mannes zunächst nicht erwähnt. Und er beantwortet dann in seiner Erklärung auch noch ein paar kritische Mails und kommt dann zu einem Schluss, in dem er mit etwas Abstand auch nochmal auf die Debatte schaut und sagt dann: All das ist nicht neu. In früheren Zeiten wurde skandalisiert, wenn ein Täter Kommunist war, Protestant oder Freimaurer, wenn er homosexuell war, Student, Jude oder Kriegsdienstverweigerer. In unseren Zeiten ist es eben die Herkunft. Es ist schäbig, wenn nach einem Verbrechen sofort der Kampf um die Deutungshoheit beginnt. Wo bleibt die Zeit für die Trauer und für das Denken an Opfer und Hinterbliebene? Ja, die späten Berichte über die Kölner Silvesternacht haben die Medien viel Vertrauen gekostet. Der Schuss hat gesessen. Straftaten Einzelner haben aber in der Regel wenig zu tun mit dem Pass oder Geburtsort eines Menschen. Je mehr wir jetzt über den Täter von Frankfurt erfahren, desto mehr wird dies auch hier deutlich. Sie als unsere Hörer und Nutzerinnen möchte ich bitten, diesem Gedanken eine Chance zu geben und sich nicht aufwiegeln zu lassen.
Tja, Herr
soweit erstmal der Kollege.
Ja, was nimmst du aus der Debatte mit?
Also, wenn du mich jetzt fragst, was halte ich für richtig oder falsch, nennen oder nicht nennen, kann ich da, glaube ich, gerade also irgendwie immer noch keine eindeutige Antwort drauf geben. Ich finde aber, dass man sieht, auch mit der Veränderung des Pressekodexes, dass es eben um ja, gesellschaftliche Relevanz gehen muss, wenn man eine Herkunft eines mutmaßlichen Täters nennt, zeigt eigentlich, dass das Ganze viel komplexer geworden ist, dass es eigentlich gar nicht mehr so schwarz oder weiß zu beurteilen ist, ja oder nein. Also man muss so viele Dinge miteinander abwägen. Und ich finde, als ich zum Beispiel den Kommentar von Ines Pohl gelesen habe, fand ich den in sich schlüssig und nachvollziehbar. Und aber die sozusagen die Gegenmeinung, die wir gerade gehört haben, die dafür sagen wir, man muss das zurückhalten, man muss es nicht unbedingt nennen, weil die Nationalität des Täters eigentlich gar nichts aussagt. Auch das kann ich total teilen. Also das ist jetzt so eine Jein-Antwort, beziehungsweise eine nichtssagende Antwort, aber ich finde, es zeigt, dass wir es unglaublich schwer haben. Und ich möchte, glaube ich, in solchen Situationen nicht so gerne in der Haut der Nachrichtenredakteure stecken, die das entscheiden. Schwierig, finde ich.
Und die Komplexität haben wir euch vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das quotenstarke Medienmagazin.
Wer bestimmt eigentlich, was wir hören, was wir lesen oder was wir sehen? Und wer entscheidet, welche Themen in den großen Medien auftauchen, was Beachtung bekommt, worüber dann auch geredet wird? Ja, das sind die Chefredakteure und die Redaktionsleiter oder Chefs vom Dienst oder Ressortchefs. Und das sind in Deutschland vor allem eins, Männer.
Seit ein paar Jahren gibt es die Initiative Pro Quote. Journalistinnen und Journalisten dieser Initiative fordern die Hälfte der redaktionellen Macht für Frauen. Und den Fortschritt, den dokumentieren sie. Zweimal im Jahr gibt es eine große Auswertung der Chefposten der wichtigsten Print- und Online-Marken in Deutschland.
Ja, seit ein paar Tagen, da gibt es die ganz frische Auswertung. Und ja, da gab es eine Überraschung. Denn erstmals, da hat ein Medium die von Pro Quote aufgestellte Forderung tatsächlich erreicht. Und darüber reden wir jetzt mit Edith Heidkemper. Sie ist im Vorstand von Pro Quote und jetzt live war was mit Medien. Guten Abend, Edith.
Guten Abend, hallo.
Seit 2012 gibt es eure Auswertung. Und erstmals hat jetzt 2019 ein Medium die 50%-Marke quasi geknackt. Wer und was steckt dahinter?
Ja, das hat uns erstmal sehr gefreut. Das ist der Stern. Die haben ganz konsequent Doppelspitzen besetzt, also lauter Führungspositionen mit einer Frau, einem Mann. Und die haben es geschafft und haben 52,5% Frauenmachtanteil bekommen. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass nach 7 Jahren, die wir das schon beobachten und uns anschauen, das endlich mal ein Medium geschafft hat.
Wie genau errechnet ihr denn den Frauenmachtanteil?
Ja, es ist ja natürlich ein Unterschied, ob man Chefredakteur ist oder Herausgeber oder ob man stellvertretender Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin ist, wie viel Macht man hat, wie viel Dinge man entscheiden kann. Und insofern schauen wir auf die verschiedenen Hierarchieebenen und je höher die Position ist, desto größer ist natürlich auch die Machtfülle und da haben wir, das kann man ganz genau errechnen und so errechnen wir natürlich dann auch die Macht und die Frauenmachtanteile und sagen nicht einfach nur, es gibt so und so viele Frauen in der Hierarchie, sondern die haben auch die und die Macht und das ist natürlich viel fairer und viel genauer, um das so darzustellen.
Also sozusagen eine Chefredakteurin hat mehr Machtanteil als 2 Ressortleiterinnen. So ungefähr.
Zum Beispiel. Ja, oder okay. Als die stellvertretende Redaktionsleiterin, ja. Die ja nochmal 2 oder 3 Hierarchieebenen weiter unten ist.
Und habt ihr das jetzt beim Stern ganz konkret, wenn das Doppelspitzen sind, zählen die dann als 1,0 oder als 0,5?
Da zählt sozusagen für die Frau zählt ein Machtanteil und für den Mann zählt auch ein Machtanteil jeweils. Und das ist relativ kompliziert, je nachdem, in welchen Positionen die sind. Also da wir dröseln das auf unserer Website ziemlich genau auf. Da kann man sagen, das nennt sich, also wir haben es genannt, die kleinen Kais sozusagen. Also ein Chefredakteur hat dann 4 Kais oder Chefredakteurin hat 4 Kais und Abteilungsleiterin hätte 2 Kais und dann kann man einfach zusammenzählen und sozusagen die Machtanteile zusammenzählen und dann kriegt man daraus den gesamten Machtanteil.
Und dann habt ihr diese ganzen Machtanteile da so aufgedröselt liegen, ja, könnt die ganzen Kreise in Deutschland zählen. Und wie wertet ihr das genau denn aus, um dann auch zu Schlüssen zu kommen, also außer jetzt mal die blanken Zahlen zu präsentieren?
Naja, wir gucken uns natürlich schon an, wie sieht das aus im Laufe der Zeit. Also der Stern, der jetzt so weit vorne ist, die waren nicht von Anfang an so weit vorne. Und andere, zum Beispiel Focus, die haben mit 11,8% Frauenmachtanteil, sind die echt ganz weit hinten. Oder FAZ mit 17,5%. Das schauen wir uns an. Im Laufe der Zeit hat sich da was entwickelt. Sind da Medien weiter nach vorne gekommen oder sind die eher zurückgefallen? Zum Beispiel die Zeit war ziemlich gut schon vor einigen Jahren, da haben die mehr als 30%, zwischendurch mal 36% Frauen in Führungspositionen gehabt, Frauenmachtanteile. Und jetzt sind sie wieder unter 30% zurückgefallen, also auf 28%. Die Online-Medien schauen wir uns auch an. Da sieht es zum Teil ein bisschen besser aus für manche, zum Teil für andere wieder ein bisschen schlechter. Also insofern schauen wir uns an, wie ist es im Laufe der Zeit auch so ein bisschen als Motivation für die Entscheider und Entscheiderinnen. Ja, ihr könnt nach vorne kommen. Da haben wir sozusagen so eine Art Straußenrennen und Kamelrennen, so einen Wettkampf inszeniert mit den Zahlen, die man sich auch auf unserer Webseite angucken kann. Und einfach um zu sehen, naja, nicht nur einen Schnitt, ne, wir schauen uns das im Jahr 2019 an, sondern auch, wie war es 2014, 2015, 2016, wohin entwickelt es sich? Und diese Entwicklung hat halt der Stern jetzt zum ersten Mal halt mit der 50%-Marke, die er geknackt hat, wirklich bravourös gemeistert. Aber natürlich schauen wir weiter drauf, ob das so bleibt oder ob vielleicht andere ihn auch noch aufholen können.
Ich habe mir dieses Strauß-Kamel-Rennen auf eurer Seite auch sehr gerne angeschaut, weil das einfach nochmal so einen ganz anderen Eindruck gibt. Und was ich da auch gemerkt habe, die Frage, inwieweit man sich als Medium für Chefinnen öffnet, ist keine Frage der politischen Ausrichtung, was ich da zum Beispiel festgestellt habe. Also sowohl konservativ als auch liberale Publikationen sind da mal vorne und dann wieder ein bisschen zurück oder so. Das war so eine Beobachtung, die mir da aufgefallen ist.
Ja, es sollte ja eigentlich auch allgemeingültig eine Frage der Gerechtigkeit, unabhängig von konservativ oder liberal sein, dass man einfach sagt, okay, wir wollen es schaffen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen, und es sollte nicht eine Frage der politischen Ausrichtung sein. Also insofern, wir sehen das einfach als wir sind die Hälfte der Menschen. Wir wollen auch die gerade in den Medien das ganze Bild einer Wirklichkeit auch zeigen, und zur Vielfalt gehört dazu, dass natürlich genauso viel Frauen oder annähernd so viel Frauen wie Männer halt auch über die Wirklichkeit berichten. Sonst haben wir immer nur einen kleinen Teil und eine bestimmte Sichtweise von Wirklichkeit. Und gerade in den Medien ist es so wichtig, dass wir das ein bisschen gerechter gestalten.
Ich höre aber schon auch raus, also trotz der Freude beispielsweise über das genannte Beispiel Stern, insgesamt geht euch die Entwicklung noch zu langsam, oder interpretiere ich das da jetzt über?
Ja, das kann man schon sagen. Also insgesamt geht sie uns zu langsam. Wir sind ja mal eingestiegen vor 7 Jahren, dass wir gesagt haben, okay, es wäre schon mal ganz gut, wenn 30% der Führungspositionen von Frauen besetzt würden. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, okay, wenn wir das erreicht haben, dann schaffen wir uns ab, dann sind wir nichts mehr, dann machen wir das nicht mehr. Diese 30% haben wir in vielen Medien immer noch nicht erreicht. Man kann zwar sagen, also was wir geschafft haben, ist wirklich, dass dieses Thema auf der Agenda steht. Also damals war es wohl oft noch so, dass irgendwie ein Mann auf eine Chefposition gehoben worden ist und es wurde nicht groß drüber gesprochen. Es war einfach normal, dass da ein Mann aufgerückt ist. Und heute gibt es sicherlich keinen Chefsessel in den Medien, wo nicht zumindest mal über Frauen gesprochen wird oder gefragt wird, naja, hätten wir da nicht eine Frau dafür? So ein bisschen auch aus Angst vielleicht, dann nervt wieder pro Quote und das gibt schlechte PR und so weiter. Und ich habe auch, oder wir haben schon von einigen Chefs auch gehört, dass es regelrecht einen Wettlauf gibt. Ich habe es geschafft, so und so viele Frauen in die Führung zu bringen und so weiter. Also da hat sich das Klima schon ganz schön geändert, und ich glaube, das haben wir sicherlich nicht zuletzt auch ein bisschen selber dazu beigetragen, also, hoffe ich zumindest. Aber wir können nicht zufrieden sein. Also wir können, klar, wir können da nicht zufrieden sein. So oft, ich meine, wenn man sich das überlegt, so eine große Zeitung wie die FAZ, noch nicht mal jeder Fünfte ist da eine Frau, oder bei der Bild-Zeitung noch nicht mal, also jede Vierte ist sozusagen in den Führungspositionen eine Frau. Was für ein Weltbild wird uns da gezeigt? In der Welt genau das gleiche, 18,8%. Also das sind schon einfach schlechte Zahlen immer noch, muss man schon sagen.
Ich meine, zu realisieren, man will Frauen und Männer gleichberechtigen, ist ja so der erste Schritt, aber dann das Ziel zu erreichen, das ist ja nochmal was ganz anderes. Was sind so Erfolgsfaktoren bei denen, die es dann am Ende schaffen oder in die richtige Richtung gehen? Was beobachtet ihr da? Die Doppelspitze haben wir ja gerade schon gehört zum Beispiel.
Ja, wir hatten ein ganz interessantes Gespräch mit einer Frau, einer Personalerin im RBB, die zuletzt im letzten Jahr bei unserer großen Studie, wo es um Frauen in Führungspositionen im Rundfunk ging, erzählt hat, wie die das machen. Und zwar letztendlich muss es wirklich ein großes, also das gesamte Klima in einem Medienkonzern muss wirklich dafür geschaffen sein. Es müssen wirklich alle die Awareness sozusagen haben, dass man das möchte, und man muss wirklich Chancen geben, Frauen geben, wirklich sie auch ein bisschen, vielleicht manchmal auch anstupsen und darauf sagen, okay, wir wollen für den Posten eine Frau haben, man muss die Frauen aufbauen, ihnen auch flexiblere Möglichkeiten geben. Es ist einfach nicht diese 0815-Geschichte, und diese Personalerin erzählte uns wirklich, dass sie das sehr, sehr gut hinkriegen, wenn man das wirklich möchte, und insofern ist da noch Luft nach oben. Also gerade durch so Doppelspitzen, durch flexiblere Gestaltung der Positionen, der Arbeitszeiten, auch der Aktivitäten, und einfach dazu sagen, okay, wir wollen das als Unternehmen, und insofern gerade in den Medien wollen wir da mehr Frauen reinbringen. Wir bauen die auf über ein paar Jahre. Man kann ja nicht von heute auf morgen sich eine Chefredakteurin schnitzen, und dann funktioniert das. Also es kann funktionieren.
Wie ist das denn eigentlich? Also du hast ja vorhin schon ein paar Medienmarken auch genannt. Also wenn man dann auch mal schaut quasi auf die klassischen Marken, vielleicht die Printsparte, und dann auf die Online-Ableger dieser Marken schaut, inwieweit gibt es da auch Unterschiede, und wenn ja, welche sind das?
Also da hat unsere aktuelle Zählung rausgefunden, auch da führt Stern.de mit mehr als 40%. Dann sind noch ganz gut Zeit.de und Süddeutsche.de, alles so in den 30ern. Fokus.de ist auch ganz gut, Spiegel.de und mit 31%, dann sozusagen ein Drittel Frauen. Weit hinten abgeschlagen Bild.de und FAZ.net. Insofern auch wieder sehr unterschiedliche Möglichkeiten, obwohl man sich ja fast denkt, naja gut, diese neuen Online-Medien, also die Strukturen vielleicht noch nicht ganz so fest, da könnten mehr Frauen zum Zuge kommen. Ist aber leider auch noch nicht so. Und das auch wenn man sich die letzten Jahre anschaut, eigentlich durchgängig so. Hat sich auch noch nicht so furchtbar viel geändert, leider.
Aber es gibt ja auch ein paar Beispiele, wo sich schon viel verändert hat. Und wie ist das dann? Habt ihr dann auch dann bei der Themenauswahl am Ende schon festgestellt, dass sich die verändert?
Ich würde sagen, das müsste jeder Leser oder jede Leserin sich überlegen oder darstellen. Dazu haben wir bisher noch keine Studie gemacht. Wir haben ja erstmal sozusagen uns angeguckt, okay, wir müssen erstmal so ein paar Zahlen wirklich bringen, um ein bisschen Butter bei die Fische zu kriegen, ne? Um einfach ein bisschen zu wissen, worüber reden wir, wo ist es am schlimmsten, wen können wir noch mehr motivieren, da noch aktiver zu werden und so weiter. Bei den inhaltlichen Geschichten merken wir, dass zum Beispiel es groß in die, dass man groß überspricht, zum Beispiel bei so Sachen wie Journalisten Preisen. Zum Beispiel Henry-Nannen-Preis, letztes Jahr wurde es groß thematisiert auch, wie viele Frauen sind da in der Jury, wie viele Frauen kommen überhaupt mit ihren Einreichungen so weit, dass sie in der Endrunde sind. Das heißt, im Hintergrund steht, naja, wer bekommt die großen Stücke zu schreiben, ne? Bei den Süddeutsche, Spiegel, Stern, wo auch immer, traut man das auch Frauen zu oder sind das eher vorrangig Männer und so weiter? Also da sind schon ganz viele, viele Dinge, über die da gesprochen wird. Ich glaube, so ein richtiges Beispiel dafür, da hat sich jetzt richtig viel geändert, was man sozusagen valide sagen könnte. Wir haben sozusagen eine ganz andere Zeitung. Weiß ich nicht, wie geht euch das denn? Habt ihr da irgendwas gemerkt? Beim Stern sind da mehr Frauenthemen jetzt drin? Müsste man sich wahrscheinlich genauer mal angucken.
Ich könnte es nicht sagen, aber ich habe auch so intensiv den Stern nicht verfolgt. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt eine Ausrede, aber ich weiß nicht, Daniel, wie ist das bei dir?
Ähnlich.
Also mir geht es so beim Fokus, muss ich persönlich sagen, da finde ich persönlich jetzt nicht so viele, also insofern mich wundert es nicht, dass da so wenig Frauen in Entscheidungspositionen sind mit 11,8%, aber so für die anderen Zeitungen oder Zeitschriften könnte ich es jetzt schwer sagen, muss ich gestehen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien.
Das fördernde Medienmagazin.
95% der Chefredakteure deutscher Tageszeitungen und in den die meisten Entscheider in TV- und Hörfunksendern sowie auch Online-Redaktionen sind Männer. Und dieser Umstand treibt die Köpfe hinter der Initiative Pro Quote um.
Ja, wir haben weiter Edith Heidkemper zu Gast hier bei Was mit Medien. Und nachdem wir eben schon über die aktuelle Pro Quote Cheferhebung gesprochen haben, sind wir jetzt auch noch neugierig, was der Zusammenschluss bei euch sonst noch unternimmt. Du hast uns ja im Vorgespräch gesagt, dass deine Mitstreiterinnen ursprünglich gar nicht unbedingt für eine Frauenquote waren, aber dann im Laufe des Berufslebens selber gemerkt haben, dass sie das doch eher für sinnvoll halten. Wieso?
Naja, das hat natürlich, das denkt jeder für sich anders, aber das Problem ist halt, ich meine, wir finden alle, Selbstverpflichtung ist super, ne? Das ist ja, wenn alle sagen, okay, jetzt müssen viele Frauen da in die Position, super, kann man machen. Ich finde nur, man sieht, es scheint ja nicht so richtig zu klappen, ne? In den letzten paar Jahrzehnten, Jahrhunderten möglicherweise auch. Und manchmal muss man dann die Männer so ein bisschen vielleicht auch zu ihrem Glück zwingen und sagen, komm, hier, es geht vielleicht dann nicht anders als mit einer Quote. Oder fällt euch was anderes ein? Uns ist bisher noch nichts anderes eingefallen. Und wir waren halt so ein Kreis von Frauen. Wir haben uns halt alle paar Wochen abends in der Kneipe getroffen und von unseren Erfahrungen gegenseitig uns erzählt, alles unter drei und so weiter. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir müssen was machen. Im Jahr 2012 haben wir einen offenen Brief erstmal gestartet und haben an Intendanten, Chefredakteure, Verleger und so weiter geschrieben, ja, so kann es nicht weitergehen, man muss mehr auf die Frauen achten, wir wollen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen in den Medien. Und den haben wirklich so, so viele Leute unterschrieben. Ich glaube, Tausende von Menschen haben sich da als Unterstützer mit Unterschrift sozusagen da zusammengesammelt. Und aus dieser Geschichte heraus hat sich dann der Verein Pro Quote gegründet. Also es war im Jahr 2012, weil uns einfach jetzt auch nichts anderes eingefallen ist letztendlich als die Quote. Und ich glaube, nur mit einer Quote, die vielleicht erstmal blöd ist und vielleicht auch vorübergehend auch sein kann, aber kann was passieren, damit es nicht irgendwie weiter 200 Jahre dauert, bis ein paar mehr Frauen in den Chefpositionen sind, auch in den Medien.
Jetzt hat sich ja aber vor ein paar Monaten Pro Quote, wenn wir das richtig mitbekommen haben, fast aufgelöst. Was war da passiert?
Ja. Das war vor zwei Jahren, genau, 2017 war es so. Also wir sind ja, wir haben dann
24
gedacht,
Monate halt.
Okay, 24, genau, vor ein paar Monaten, genau. Haben wir irgendwie gedacht, naja, wie viel, was fordern wir denn? Was ist denn realistisch? Ne? Ja, realistisch wäre schon mal ganz gut, wenn 30% Frauen in den Führungspositionen wären. Ja, okay, oder sollen wir 50 fordern? Waren auch damals schon welche dabei. Ach nee, ist doch völlig unrealistisch. Wir waren irgendwie dann noch so bescheidene Frauen, ne? Könnt ihr euch vorstellen? Also haben wir gesagt, okay, wir fordern erstmal 30% Frauen in Chefpositionen. Und dann haben wir aber auch gesagt, nee, schafft uns ab. Also eigentlich wollen wir haben uns gegründet, damit wir abgeschafft werden. Nämlich, wenn alle Medien oder die großen Leitmedien, sage ich mal, und Hörfunk, Fernsehen, private Sender, öffentlich-rechtliche Sender, wenn die alle 30% Frauen in Führungspositionen haben, ist das ein Selbstgänger, dann brauchen wir keine Pro-Quote, brauchen wir uns nicht mehr, dann möchten wir abgeschafft werden. Und dann waren wir auf einem relativ guten Weg, weil wirklich ein paar Medien es schon geschafft haben und wir haben uns getroffen und haben gedacht, so, jetzt müssen wir uns eigentlich selbst abschaffen. Und dann haben wir aber gedacht, ach, sind wir vielleicht ein bisschen blöd, machen wir doch nicht. Wieso wollen wir nur 30%? Wir sind die Hälfte, wir wollen die Hälfte, wir wollen 50% haben. Und in dieser Mitgliederversammlung vor zwei Jahren haben wir dann gesagt, nee, wir stellen uns neu auf, wir möchten 50%, weil es ist einfach eine Gerechtigkeitsfrage und wir wollen 50% Frauenmachtanteil in den Medien.
Ihr habt auf eurer Webseite ja ganz viel Unterstützer mit drauf. Herr Pellas, ich weiß nicht, fällt dir da, ist ja ein Zitat aufgefallen. Ich habe hier das zum Beispiel von Antonia Rados, die sagt, meine erste Anstellung war ein Frauenquotenjob, der Rest war harte Arbeit zum Beispiel.
Also ich habe, was man glaube ich so merkt, was sich auch durchzieht, beispielsweise Anne Will sagt ja, keiner mag die Quote, aber ohne sie ändert sich gar nichts. Oder auch Dunja Hayali sagt, ich bin für die Quote, weil ohne sie sich offensichtlich nichts bewegt. Das ist so ein bisschen das notwendige Übel, was keiner so richtig toll findet, aber alle irgendwie dafür sind. Also das zieht sich so durch, ist so mein Eindruck so ein bisschen.
Gab es da auch so Stimmen, die gesagt haben, oh nee, ich habe da kein Zitat für euch?
Nö, also alle, die sich da gemeldet haben, haben sehr gerne ein Zitat beigetragen. Also nee, wüsste ich jetzt nicht.
Ihr habt ja auch Preise verliehen, die so ein bisschen zum Umdenken anregen sollten. Wie kam das denn dann bei den Preisträgern an?
Sehr unterschiedlich. Also wir haben so ein bisschen gedacht, okay, die Preise, sie sollen ein bisschen im Gedächtnis bleiben und haben uns deswegen wunderbar blumige Namen dafür einfallen lassen und haben sozusagen Preise mit Gefühl verliehen, so hieß es damals. Zum Beispiel hat irgendwie Dagmar Reim vom RBB damals die Weiße Eule bekommen, weil sie halt wirklich eine der Vorreiterinnen bei der Gleichstellung da gewesen ist und immer noch ist. Wir haben aber zum Beispiel an Kurt Kister, den Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, den ungeküssten Frosch verliehen, weil er so schlecht abgeschnitten hat damals mit der SZ und die ja auch weiterhin nicht so besonders gut abschneidet. Das war im Jahr 2013. Oder den betenden Gartenzwerg an Gabor Steingart, der damals Chef des Handelsblatts war, weil er zwar ein großer Quotenprediger war, der aber nichts umgesetzt hat. Also haben wir uns ein paar blumige Namen einfallen lassen. Es gab aber auch so ein paar Preise, die wollten gar nicht angenommen werden. Also zum Beispiel das Hasenherz, was wir damals dem damaligen SWR-Intendanten Herrn Buttgust überreichen wollten, auch eine schöne kleine Skulptur, oder den Traudichfrosch, den wir einem der FAZ-Herausgeber überreichen wollten, die sind beide einfach nicht zur Übergabe erschienen, obwohl wir wirklich eine schöne große Party gefeiert haben damals, 2013 war es, glaube ich, in Hamburg, und ja, die haben sich nicht getraut, das in Empfang zu nehmen. Das war ein bisschen schade natürlich, aber... Was will man machen?
Wenn man sich jetzt mal das nochmal weiterdenkt, mal so grundsätzlich, also das sind zwar blumige Namen, die aber doch ja auch sehr deutlich auf Missstände hinweisen, also quasi jemanden auch so gesehen auch öffentlich ein bisschen an den Pranger stellen. Ist das denn eigentlich eine gute Lösung? Denn eigentlich sollte doch jemand selbst auf die Idee kommen, sich für etwas einzusetzen und nicht, weil er oder sie Angst davor hat, eben an den öffentlichen Pranger gestellt zu werden.
Ja, das finden wir auch. Aber wenn es nicht passiert, dann muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen. Und natürlich, das sind ja lauter Menschen, die stehen ja in der Öffentlichkeit. Es ist ja nicht so, dass da jemand, das sind ja Hierarchieebenen, das sind Menschen, die sich auch selbst in die Öffentlichkeit gestellt haben. Und wenn dann nicht von alleine sozusagen das Engagement kommt, kann man natürlich so einen blumigen Preis da übergeben und den sozusagen, also das finde ich, was soll man sonst machen? Ne? Also irgendwie irgendeine Art von Push muss man den Leuten ja manchmal geben.
Wenn mal Kritik kommt oder eine gegenteilige Meinung, kommt die eher von Männern oder von Frauen?
Unterschiedlich, muss ich sagen. Also über Quote und über Führungspositionen und Macht und was auch immer lässt sich ja trefflich diskutieren. Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass das Alter vielleicht eine Rolle spielt. Also es gibt ja einige, die so sagen, naja, ist ja totaler Quatsch, und dann im Alter von, weiß ich nicht, Mitte 20, 30, was auch immer, da einfach umschwenken und sagen, naja, ich habe zwar früher mal gedacht, man bräuchte keine Quote, aber solange einem nichts anderes einfällt, jetzt braucht man vielleicht doch eine, weil sonst tut sich einfach nichts. Also so die Theorie und die sozusagen durch die Erfahrung gelebte Praxis, das clasht manchmal miteinander, und das sind dann sowohl Frauen wie Männer. Also kann ich nicht sagen, dass da Frauen oder Männer mehr Kritik haben. Wir haben auch viele männliche Unterstützer, und ich finde, das sollte auch selbstverständlich sein. Aber insofern kann ich da nicht sagen, dass manche kritischer sind als andere. Sehr individuell, würde ich sagen.
Wer jetzt sagt, also ich habe Lust auf Austausch mit euch, ich habe auch Lust, mich zu engagieren, euch zu unterstützen, wie kann Mann oder Frau bei Quote mitmachen?
Ja, kommt einfach auf unsere Internetseite. Also wir haben ja ganz viele Sachen, die wir in der Pipeline haben sozusagen. Also wir haben ja den Teil 2 unserer Studie, Frauen in Führungspositionen, jetzt bei den Printmedien und Online-Medien. Das kommt raus im November. Da wird sozusagen werden die neuen komplett großen Ergebnisse nochmal präsentiert. Dann haben wir einen großen Kongress, das S-Camp, also Solidaritätscamp, wo Stärken, Coaching, Netzwerken, all das mit Frauen und Männern passieren soll, auch im November, 22. November in Berlin. Und solche Sachen. Also wir machen ganz viele Dinge. Wir haben Regionalgruppen, wo wir uns treffen gegenseitig, wo man sich wirklich auch gut auch unter drei unterhalten kann, wo wir auch oft erfahrene Führungsfrauen, Promis oder auch nicht so bekannte, aber immer sehr, sehr interessante Gäste haben, sowohl in Hamburg, in Berlin, auch in Süddeutschland. Also da, das ist einfach toll, um sich gegenseitig kennenzulernen und sich auch gegenseitig einfach ein bisschen zu helfen und von der Erfahrung teilhaben zu lassen. Und all das findet man auf unserer Page, also proquote.de, pro-quote.de, und wir heißen ProQuote Medien, also wir waren eigentlich die Ersten, die ProQuote hießen, aber inzwischen gibt es ja ganz viel ProQuote Regie, ProQuote Film und so weiter, also ganz genau heißen wir ProQuote Medien inzwischen, aber früher hießen wir ProQuote, weil wir das sozusagen erfunden haben, in Anführungsstrichen.
Sagt Edith Heidkemper. Herzlichen Dank für den Besuch hier heute Abend bei uns in eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Köpfen, das Medienquiz.
Herr Pähler,
ja,
spielen wir ein bisschen.
Wenn das auch noch wieder sein muss.
Bist du gut erholt von deinem Urlaub?
Ja, man hört ja, ich habe noch Sprachschwierigkeiten mit der Aussprache und der Betonung und überhaupt auch mit der Atemtechnik.
Um ein Zitat,
also von daher glaube ich,
um ein Zitat von letzter Woche zu wiederholen: SOS sammeln, ordnen, sprechen. Ich sage nicht, wem es galt.
Ja. Ja. Das kann man ja nachhören auf deutschlandfunknova.de.
Wir haben wieder uns Fragen zu Medien mitgebracht, damit wir dann, wenn wir auf irgendwelchen Medien-Events und ihr vielleicht auch auf irgendwelchen Medien-Events an so städtischen rumsteht, die auch im Smalltalk mal ein bisschen mein Wissen unterbringen kann und so. Und möchtest du anfangen, Herr Pähler, mit deiner Frage?
Ich fange mal an. Meine erste Frage bleibt so ein bisschen bei dem Thema, was wir gerade mit Edith hatten, also das Thema Frauen in den Medien und Themensetzung etc. Und zwar gibt es ein Medienunternehmen in diesem Lande, das durchaus ja auch weiblich geführt wird. Ich rede über das Hause Gruner und Jahr. Und da gibt es ja die Brigitte, einer der ja, glaube ich, auch bekanntesten Frauenmagazine. Die bringen jetzt mal wieder, das machen die häufiger mal, einen neuen Ableger auf den Markt, der sich an, naja, an Frauen richten, die ab 30 Jahre alt sind. Und die Frage ist, worum geht es denn in diesem Brigitte Spin-off, sage ich jetzt mal? Den Titel gibt es noch nicht, aber es gibt schon ein Thema, das steht schon fest. Du kannst wählen zwischen.
Ja.
Also ich frage dich jetzt thematisch, ist es ein von Frauen für Frauen gemachtes Magazin? Das kannst du mal zeigen, ob du eher klischee-mäßig antwortest, sagst kochen?
Ja.
Oder ob du weiterdenken kannst.
30 ist ein Karrieremagazin.
Ich lese es dir mal vor. Es geht also um Frauen ab 30, die in ihrer persönlichen Weiterentwicklung, an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind, beruflich und in ihren Beziehungen. Und nach einem erfüllten Leben streben. Also ich weiß nicht, ist das Karrieremagazin? Darf ich das gelten lassen?
Auch ein halbes Pünktchen, Herr Peller.
Na gut, einen halben Punkt.
Eine Weiterentwicklung ist doch.
Ja, ist okay. Aber nur einen halben Punkt.
Das ist doch toll.
Ja, okay.
So, ich komme jetzt zur Brigitte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
Okay.
Kiwi.
Ja.
Unsere Kiwi, Andrea Kiewel, sie moderiert ja den ZDF Fernsehgarten. Ist ja mittlerweile, ich habe so ein bisschen, das ist der neue Tatort auf Twitter, ja. Also immer sonntags vormittags auf Twitter gehen alle steil, wenn der ZDF Fernsehgarten läuft und finden es richtig aufregend. Jetzt an diesem Sonntag ist etwas passiert, was zum allerersten Mal passiert ist in der Geschichte des ZDF Fernsehgartens. Was war passiert?
Ich weiß es nicht, aber ich rate jetzt, ja.
Ja.
Ich glaube, das Playback ist ausgefallen.
Nein,
falsch, also.
Weißt du was? Ehrlich gesagt ist alles andere ausgefallen, nur das Playback nicht. Es hat so krass geregnet, dass 6000 Leute...
das hätte man auch mitkriegen können, ne?
Dass 6000 Leute tatsächlich evakuiert werden mussten vom Gelände. Und Kiwi musste schnell ins Studio rein und von drinnen ein bisschen weitersenden.
Ach so, guck mal, dann habe ich das, glaube ich, verwechselt mit den ganzen Reportagen zu irgendwie 50 Jahre Woodstock. Das war, glaube ich, so ähnlich.
Das war das andere.
Ach so, ja. Lass uns weitermachen. Ich überlege ja immer parallel, was mache ich eigentlich mal, wenn ich nicht mehr was mit Medien machen kann, sondern muss ja mal was Vernünftiges machen irgendwie und noch zu Geld kommen. So wie das Joko von Joko und Klaas jetzt gemacht hat. Der hat ja ein Startup gegründet, der gerade, oder hat es schon gegründet?
Nein.
Ja.
Alle investieren in Startups.
Ja, nein, er hat sozusagen ein Mitgründer und ist aber selbst auch mit drin. Und es geht um Mobilität. Die wollen nämlich E-Bikes unter 1000 Euro auf den Markt bringen. Aber was ich von dir wissen möchte, wie heißt denn dieses Startup?
Also es muss ja irgendwas Hippes sein, ne?
Ja, klar.
So was total nach vorne geht und so.
Mhm. Genau.
Was geht nach vorne? Ein Rad, es rollt.
Genau, ja.
Was rollt denn noch?
Ach, du hast es gelesen, komm.
Eine Rolle.
Ja. Was rollt man auf? Ab. Das hat nichts mit Klopapier zu tun.
Ich wollte gerade sagen, Klopapier.
Pflaster. Aber du bist sehr nah dran.
Pflaster. Nee, was Hippes, ne?
Was Hippes.
Also was ist auch so die Generation? Was rollt man da? Zeitungspapier nicht mehr, also Zeitungsrollen. Sushi zum Beispiel.
Genau. Du kannst ruhig sagen, dass du es irgendwo gelesen hast, aber du hast das schön verborgen.
Kenn mich doch aus, Herr Peller.
Ich gebe dir den Punkt.
Ja,
ich gebe
danke,
den Punkt.
Danke.
Wir wollten ja auch Zeit bis 2058 rumkriegen, von daher alles gut.
Was heißt hier rumkriegen? Ich wollte dich fragen. Wissen vermitteln.
Ja, komm.
So, ZDF Fernsehgarten irritiert die Fans schon wieder. Am kommenden Sonntag fällt die Show aus.
Mhm. Wegen der Wettervorhersage.
Warum? Nein. Schade.
Habe ich da schon eine Antwort gegeben?
Nein.
Ich denke mal, weil Kiwi auf der Silberhochzeit ihres Vaters ist.
Hm? Nein.
Nein.
Nein. Nein, am Sonntag überträgt das ZDF die Finals Berlin. Das ist eine brandneue Sportveranstaltung. Und deswegen
hat sie nicht letztes Jahr schon mal gegeben? Das ist ja quasi so ein Zusammenschluss mehrerer Sportarten, die alleine quasi nicht so auf dem medialen Radar sind und die natürlich jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, genau.
Ja, okay, dann lass uns, habe ich nicht auch nicht gewusst. Also ich kann schon mal nicht mehr gewinnen, weil du hast ja anderthalb Punkte schon, aber ich frage dich trotzdem noch. Und zwar ist heute ja auch nochmal eine Gerichtsentscheidung bekannt gegeben worden, dass das Schmähgedicht, was Jan Böhmermann damals an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gerichtet hat, weiter verboten bleibt. Welche deutsche juristische Instanz hat denn quasi eine Beschwerde gegen dieses Verbot zurückgewiesen, womit es eben dann verboten bleibt? Lange Frage, kurzer Sinn.
Also ich denke schon mal, dass da ein G drin ist für Gericht.
Ja, ja, das ist richtig. Dafür gebe ich aber noch keine Punkte.
Nein, nein, vielleicht schon nur Dritte oder so. Vielleicht auch ein H
für Hof?
Gericht.
Ja, okay.
Was haben BGH, sag ich mal.
Bundesgerichtshof. Okay. Den Punkt musst du dir leider geben, ja.
Yay!
Das heißt, du hast 200 Punkte gemacht, nicht keinen.
Nee, du musst mir noch eine Frage stellen.
Ich kann dir noch eine Frage stellen. Ja. Wir haben für 30 Sekunden Zeit.
Ehrenpunkt.
So, also, YouTuber sind gerade im Streit oder im Stress mit YouTube. Es geht ums Geld. Und es gibt eine Gewerkschaft, die denen jetzt zur Seite springt.
Ja, Verdi.
Nee.
Nein?
Nein. IG Metall.
Ach, ich habe IG Medien gedacht. Und das ist ja eine Teilorganisation von Verdi.
Ja,
nee. Und dann IG Metall.
Versteht man auch nicht.
Das geht doch gar nicht mehr über Leitungen.
Kannst du nochmal einen Podcast vom Update bei Deutschlandfunk Nova nach? Beim letzten Freitag haben wir drüber gesprochen.
So, machen wir ganz kurz noch einen Werbeblock, bewerben hier für Tutzinger Radiotage. Wie lange kann man das noch machen?
Machen wir nächste Woche. Weil
machen wir nächste Woche.
Da haben wir keine Zeit mehr.
Hm.
Ansonsten schaut vorbei in dem Internet Tutzinger Radiotage. Wir haben es vor 2 Wochen hier erklärt im Podcast. Da könnt ihr es dann auch nochmal hören. Herr Perler, es war mir eine Freude.
Aber ganz meinerseits. Jetzt kann ich auch wieder besser sprechen.
Es war jetzt etwas konfus am Ende, aber ich bin mir sicher, bis zur nächsten Woche haben wir uns da wieder sortiert und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.